Ihr kennt es alle. Man wartet sehnsüchtig auf eine Sache, die man sich schon so lange gewünscht hat. Vielleicht war das sogar etwas, was man dringend brauchte. Und als sie dann endlich da war, dann wurde gefeiert. Dann hatte man etwas, was man gebrauchen konnte, wofür man es dann eben haben wollte. Je nachdem. Wer schon seit 18 Jahren auf seinen Führerschein gewartet hat, wird am Tag der bestandenen Prüfung natürlich den Führerschein nutzen, wenn ihm denn die Möglichkeit zur Verfügung gestellt wird mit Auto und so weiter und so fort. Und er wird es immer weiter nutzen, vielleicht am Ende mit weniger Begeisterung als am Anfang, aber er wird es nutzen. Wenn jemand schon seit so vielen Jahren auf eine Partner oder Partnerin wartet und die Hochzeit endlich da ist, natürlich wird er nicht nach dem ersten Ehetag sagen, so jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, verheiratet zu sein. Nächstes Ziel. Wir nutzen das, worauf wir uns so lange gefreut haben. Wir brauchen es oder wollen es haben, je nachdem, welche Sache es ist. Unterschiedlich. Wir freuen uns auf etwas, wir freuen uns lange, wir warten lange. Wir hungern vielleicht schon sogar lange nach der Sache, weil wir ohne diese Sache nicht wirklich können. Und endlich ist es da. Endlich ist das da, was uns die Erleichterung gibt oder Schönheit des Lebens oder was auch immer. Und so gab es ein Volk vor vielen Jahren, das hat von seinem Gott ganz klar gesagt bekommen, wie man gottesfürchtig leben soll. Und sie haben trotz bester Bedingungen ein Land, wo nur Gläubige waren, mit einem Gesetz von ihrem Gott und wo von außen keiner reinkommen sollte und von innen keiner verführen sollte und jeder, der verführt, sofort ja eliminiert werden sollte. Dieses Volk hat es nicht geschafft, seinem Gott zu gefallen. Und Gott hat versprochen, ich werde etwas schaffen, was noch nie da gewesen ist in der Welt. Ich werde ihnen nicht nur das Gesetz geben und gute Bedingungen. Ich werde ihnen eine solche Veränderung ins Herz hineingeben, dass sie wollen werden, was ich will und tun werden, wozu ich sie gesandt habe zu tun. Und es kam der Tag, an dem Gott genau das tat. Das ist Pfingsten. Pfingsten bedeutet nicht, dass der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. Vielleicht dachten das einige, als Stefan so nicht erklärte, was er erklärt hat. Natürlich ist auf Pfingsten der Heilige Geist auf die Erde gekommen, aber die Bedeutung von Pfingsten geht sehr viel weiter zurück. Ich möchte euch heute anhand der ersten 21 Verse, wobei ich mich auf die ersten 6 ungefähr verstärkt konzentrieren werde, möchte ich euch anhand dieser Verse einmal 4 Werke des Heiligen Geistes aufzeigen, die wir hier beobachten können bei den Gläubigen. Das erste Werk, das wir uns anschauen werden, ist, dass der Heilige Geist die Gläubigen in einen Leib hineintauft. Das zweite Werk, das wir uns anschauen werden, das der Heilige Geist getan hat und auch immer noch tut, ist, dass er die Gläubigen erfüllte. Das dritte Werk, das der Heilige Geist getan hat und was wir hier beobachten können, ist, dass er den Gläubigen Gaben gibt. Und das vierte Werk, das wir hier in diesem Text sehen können, ist, dass der Heilige Geist Menschen von Sünde überführt zur Buße hin. Das sind nicht die einzigen Werke des Heiligen Geistes, die er tut. Und es sind auch nicht die einzigen, die hier an diesem Tag getan hat. Aber es sind zumindest die, wo ich denke, dass man die sehr klar an dieser Stelle hier auch wirklich sehen kann. Nun, lasst mich noch zu Anfangs beten, bevor wir dann in den Text schauen werden, um diese 4 Werke des Heiligen Geistes genauer anzuschauen. Unser Vater im Himmel, ich bin dir dankbar für das Wort, das du uns gegeben hast. Und ich bin dir auch sehr dankbar für den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, dass er uns das Wort erklärt, dass er es uns verständlich macht und dass er auch leitet in alle Wahrheit hinein, die wir schriftlich in unserer Hand halten können. Und ich möchte dich um genau diese Leitung bitten und auch um das Wirken deines Geistes in unseren Herzen heute hier, dass wir dich mehr verstehen, das Werk des Geistes mehr verstehen, aber vor allem, dass wir ganz bewusst in unser Leben hineingehen, um genau dieses Werk zu tun, wozu du uns herausgerufen hast, um im Gehorsam, erfüllt vom Heiligen Geist, das tun, wozu du uns berufen hast. Amen. Nun, mein Ziel ist es heute nicht, euch einfach mal aufzuklären. Das können wir sicherlich an verschiedenen Stellen immer wieder tun. Mein Ziel ist es, dass wir durch das Verstehen der Werke des Heiligen Geistes das Ganze in unserem Leben anwenden. Also es muss ja irgendwo dann sichtbar werden. Lasst uns zu dem ersten Werk gehen, das der Heilige Geist einmalig getan hat. Und das war auch eine kollektive Segnung. Wir können die vielen verschiedenen Werke des Heiligen Geistes jedem Einzelnen unter uns, also jeder Einzelne unter uns kann sie spüren. Es kann Unterschiede geben. Aber es gibt eine kollektive Segnung, die der Geist an alle getan hat. Und das ist die Taufe der Gläubigen. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist eine Taufe aller Gläubigen in einen einzigen Leib hinein, in die Gemeinde. Lasst uns einmal die ersten drei Verse lesen. Schaut in eure Bibel. Und als der Tag des Pfingsten, der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzte. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Nun, der Text beginnt mit den Worten, es erfüllte sich der Tag der Pfingsten. Was war der Tag der Pfingsten? Pfingsten, 50 oder 50. Und es wurde 50 Tage nach dem Erstlingsfest gefeiert. Ich will einmal an dieser Stelle einen kurzen Überblick über die jüdischen Feste in der Reihenfolge des Kalenders, des religiösen Kalenderjahres der Juden geben. Der religiöse Kalender der Juden begann, aber das erste Fest, das sie im Jahr feiern sollten, das war Passa. Passa heißt vorübergehen und erinnerte daran, dass der Engel des Herrn bei der 10. Plage der Ägypter an ihren mit Blut beschmierten Türpfosten in ihren Wohnungen verschonend vorüberging. Pascha, er ging vorüber und hat nicht den erstgeborenen Sohn getötet, weil in diesem Haus ein Lamm gestorben ist für diesen Erstgeborenen. Es war ein stellvertretender Tod und der Erstgeborene wurde so nicht getötet. Das ist ein Tag, der auf unseren Karfreitag fällt. Und in Jesus Christus wurde er erfüllt in dem Tod Christi. Jesus Christus ist das Lamm, das für uns geschlachtet wurde, um an unserer Stelle zu sterben. Kurz danach wurde das Fest der Erstlinge gefeiert. Hier wurde die allererste Frucht dargebracht. Von diesem Tag an durften die Israeliten auch vom Ertrag ihrer Felder und Gärten essen. Davor nicht. Was auch immer als Frucht bis zu diesem Tag der Erstlings, das Fest der Erstlinge, was an diesem Tag reif geworden war oder zumindest essbar, das durften die Israeliten nicht essen. Erst ab diesem Tag, das allererste aus ihren Gärten und Feldern, sollte Gott gehören. Und das wurde kurz nach Pascha gefeiert, und zwar zwei Tage danach. Und in Jesus Christus erfüllte sich das Ganze in seiner Auferstehung. Er ist der Erstling der Entschlafenen, die Erstlingsfrucht aller auferstandenen Menschen. Er war der Erste. Wie ihr merkt, alle Feste sind nur ein Schatten von dem, was in Jesus Christus erfüllt werden sollte. So wie Paulus es auch lehrt. Und dann 50 Tage danach war Pfingsten. Sie sollten also 50 Tage abzählen und dann war Pfingsten. Und Pfingsten war die Erstlingsernte, die sie hatten und die sie Gott darbringen sollten. Beim ersten Mal wurde nur Getreide geopfert, eine Getreidegabe, so die erste Ernte, das erste, was man einbringen konnte. Und hier bei Pfingsten wurde die Erstlingsernte festgefeiert. Das heißt, da war die erste Ernte bereits eingefahren und sie haben Gott schon zwei Brote geopfert, dargebracht. Zweierlei Brote sollten sie ihm darbringen und diesmal schon gesäuert gebacken, nicht ungesäuert. Und diese Erfüllung in Christus ist die Erstlingsfrucht der Gemeinde. Das ist das, was wir heute als Geburtstag der Gemeinde feiern. Gott hat schon am Berg Sinai, als er Israel die Feste gegeben hat, in die Zukunft mit den Festen einen Heilsplan offengelegt. Nicht im Detail, nur im Groben. Er hat gesagt, erst muss das Lamm sterben. Dann wird die Erstlingsfrucht Gott dargebracht, der Erstling der Auferstandenen, Jesus Christus. Dann ist es die Erstlingsernte und das ist die Gemeinde, das sind all die Gläubigen, die Gott als Erntefrucht einfahren kann. Das nächste Fest im Laufe des jüdischen Kalenders war dann das Posaunenhall oder Rosh Hashanah genannt. Es war ein Fest, bei dem Israel sich daran erinnern sollte, dass Gott an sie dachte. Im Verlauf bekam es auch die Bedeutung des Sammelns. Das heißt, Israel ist mehrfach vertrieben worden und wenn sie sich sammelten, dann war das häufig gerade zu diesem Fest, wo sie dann zusammenkommen. Denkt zum Beispiel an Nehemia 8. Sie haben an diesem Fest die Sammlung Israels gedacht, obwohl schon viele Jahre dort in Jerusalem nach der Vertreibung bereits wieder Leute da waren und wohnten. Es haben auch die ersten mit Zerubabel, die dort angekommen waren, die sind zu diesem Fest dort angekommen und sie haben das gefeiert, das Fest der Sammlung. Das ist in Christus noch nicht wirklich erfüllt. Die endgültige Sammlung Israels steht noch bevor. Und das Gleiche betrifft auch das letzte Fest, das sie feiern sollten. Nein, nicht das letzte. Das größte Versöhnungsfest, Yom Kippur. Und danach kommt das Laubhüttenfest. Das war das große Erntefest. Da wurde die ganze große Ernte gefeiert, die Israel in diesem Jahr eingebracht hat. Und das ist ebenfalls ein heilsgeschichtliches Vorausschau auf die große Ernte der ganzen Welt, wenn die Ernte aller Gläubigen eingebracht wird. Und das wird am Ende der großen Trübsalzeit sein. Also auch das ist noch zukünftig als heilsgeschichtliche Erfüllung. So, und nun hat Israel sein religiöses Jahr begonnen, oder auch das kalendarische. Ich glaube, ich habe es verwechselt. Das war das kalendarische Jahr, das sie feierten und nicht das religiöse Jahr. Auf jeden Fall, es hat es mit dem Passa begonnen. Dann kam die Erstlingsfrucht und jetzt war Pfingsten. Und bevor Pfingsten kam, ist Jesus in den Himmel gefahren und hat seinen Jüngern gesagt, geht nach Jerusalem und wartet dort auf die Verheißung. Und ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das ist in Apostelgeschichte 1, Vers 5. Ja, Jesus sagt ihnen, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und nun geschah dieses Ereignis am zweiten Kapitel, das wir im zweiten Kapitel lesen. Dieses Ereignis, von dem wir sagen, dass es die Taufe des Heiligen Geistes war. Es steht nicht in diesem Text direkt drin. Das ist richtig. Wir wissen aber, dass es später nur noch rückblickend genannt wird, als vergangenes Ereignis. Paulus beispielsweise schreibt an die Korinther im 1. Korintherbrief, Vers 12, wir sind doch alle in einen Leib hineingetauft worden, in einem Geist. Also ist dieses Ereignis Pfingsten, wo die Sammlung der Erstlingsfrucht war, die Erstlingsernte, die Erstlinge der Gläubigen, das ist die Gemeinde, und die wurde hier zusammen in einen Leib hineingetauft durch den Heiligen Geist. Eine Gemeinde. Und darauf berufen sich auch immer wieder die Apostel. Also wir sehen es vor allem an Paulus, dass er immer wieder dieses Argument auch heranzieht, wenn es darum geht, die Einheit der Gemeinde zu befestigen und wie die Gaben ausgelebt werden sollen, zu korrigieren. Von dieser Einheit und einem Leib spricht er sowohl an die Römer, Römer 12, als auch an die Korinther. In 1. Korinther 12, Aber der Gedanke ist auch den anderen Schreibern der Bibel nicht fremd. Das Zweite, was ich jetzt unter diesem Unterpunkt nennen möchte, das erste war der Tag der Pfingsten und jetzt wollen wir uns die Ausgießung des Heiligen Geistes anschauen. Wir lesen hier jetzt auch nicht in diesen Versen, dass Gott den Heiligen Geist ausgoss. Diese Idee, der Gedanke der Ausgießung des Heiligen Geistes kommt aus dem Alten Testament. Zuerst hat Joel davon gesprochen, später Jesaja und nach ihm Hesekiel. Sie haben von einer Ausgießung des Geistes gesprochen und Joel wird ja von Petrus später in der Predigt auch zitiert. Ihr könnt es lesen in den Versen. So, wo beginnt das Zitat? 17. Es ist geschehen, es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und so weiter. Ich werde ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch. Der Hauptgedanke in allen alttestamentlichen Stellen ist der, dass eine flächendeckende oder zumindest das Volk Israel komplett umfassende Gabe des Heiligen Geistes bekommen wird. Nicht nur so personenweise, der eine Priester, der andere König, jener Prophet und dort vielleicht noch mehrere Hingegebene, die den Geist bekommen haben. Aber ein Großteil Israels hat niemals den Geist bekommen. Der Geist wirkte nicht in ihnen, dass er in ihren Herzen war oder dass sie vom Geist geleitet wurden. Und Gott sagt, dass das die eigentliche Lösung ist, damit ihr endlich tut, was ich will. Dass mein Gesetz in eure Herzen geschrieben wird. Das muss eine vollständige Veränderung eures Herzens nach sich ziehen. Und das wird nur passieren, wenn der Geist in euch hineinkommt. Und ich werde, wenn die Tage gekommen sind, werde ich den Geist ausgießen in eure Herzen hinein. Und das ist, was hier an diesem Tag passierte. Der Geist wurde ausgegossen. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen, die sehr wichtig ist, wenn wir verschiedene endzeitliche Geschehnisse miteinander vergleichen und manchmal in Verwirrung geraten, worauf bezieht sich das eine und worauf bezieht sich das andere. Und zwar in diesem Fall habe ich schon an verschiedenen Stellen mitbekommen, dass Christen sehr verwirrt sind. Sie sagen doch, der Heilige Geist sollte doch auf alles Fleisch ausgegossen werden. Aber das passiert ja hier gar nicht. Aber Petrus sagt doch, das ist es, wovon Joel spricht. Hier erfüllt sich die Prophetie von Joel. Und genau da liegt der Fehler. Petrus sagt nämlich nicht, dass sich die Prophetie von Joel erfüllt. Wir kennen das immer, diesen feststehenden Ausdruck, damit erfüllt würde. Hiermit ist erfüllt, was die Propheten sagten. Das tat er, damit erfüllt würde, was in den Propheten steht. Und hier, lest mal ganz genau Vers 16, was Petrus sagt. Er sagt, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Das war also nicht die Erfüllung, sondern es war ein Vorgeschmack von dem, wovon Joel gesprochen hat. Petrus hat hier gesagt, Leute, das, was ihr hier seht, das, wo ihr Schrecken und Furcht bekommt und euch fragt, was soll das werden? Was ist das hier mit diesen vielen Sprachen, die alle reden, ohne sie gelernt zu haben? Und dieses ganze Brausen, hier geschieht etwas Übernatürliches. Was soll das werden? Und Petrus sagt ihnen, das, was ihr hier erlebt, das ist mit meinen Worten ein Vorgeschmack dessen, wovon Joel schon gesprochen hat. Das ist es, wovon Joel gesprochen hat. Genau das soll passieren, aber das soll nicht nur auf 120 Leute, die in einem Haus sind, passieren. Auf alle, die sich dort versammelt hatten und im Gebet miteinander verharrten und gewartet haben. Sondern das ist es, was mit ganz Israel passieren soll. Denn später sagt er das dann auch noch, Vers 39, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen. Und welche Verheißung ist es? Da müssen wir da vorne schauen, Vers 38. Wenn ihr Buße tut und euch taufen lasst auf den Namen Jesu Christi, wegen der Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt diese Verheißung. Petrus sagt hier noch nicht, dass es erfüllt. Er sagt nur, hier seht ihr einen Teil dessen, was kommen soll. Und ihr werdet diese Verheißung bekommen. Ihr werdet die Erfüllung erleben, wenn ihr Buße tut, wenn ihr euch taufen lasst auf den Namen von Jesus Christus. Der Jesus, den sie kurz vorher gekreuzigt hatten, den sie verworfen hatten. Nun, die Ausgießung des Heiligen Geistes kam hier, aber es war, wisst ihr, so wie mit der Gießkanne, flächenmäßig ausgießen. Jeder soll was bekommen, alle Pflanzen. Und dann machen wir einmal nur ganz kurz so, ganz kurz. Und was passiert dann? Da kommen diese 100 Tropfen, jeder benetzt so sein Stückchen, aber die Erde ist immer noch trocken, richtig? Und so war das hier. Es gab einmal ein Ausgießen, aber eben nur punktuell auf all die Gläubigen, die Jesus als ihren Messias annahmen. Es war aber noch nicht das ganze Haus Israel, das Jesus angenommen hat. Auch danach noch. Die meisten, vor allem die Führung Israels, hat Jesus nicht angenommen. Nun, der dritte Teil ist dann eben die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ich hatte schon gesagt, dass Jesus gesagt hatte, nicht lange nach diesen Tagen werdet ihr mit Heiligem Geist getauft werden. Im Gegensatz zur Taufe des Johannes, die war ja nur mit Wasser. Und Johannes war auch jemand, der vorher sagte, ich taufe euch nur mit Wasser, es kommt aber nach mir einer, der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und am Tag der Pfingsten nun geschah diese Taufe mit dem Heiligen Geist. Nun, was bedeutet für uns heute die Taufe des Heiligen Geistes? Zum einen hat es ein paar praktische Bedeutungen aufgrund unterschiedlicher Lehren, die es heute gibt. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist ein einmaliges Ereignis, das wir in der Bibel haben. Es wird vorhergesagt, nachdem es geschehen ist, wird zurückgeblickt. Niemals wurde jemals noch einer mit dem Heiligen Geist getauft. Und lass uns einmal die Stelle in Korinther aufmachen, in 1. Korinther, Vers 12. Dort heißt es in der Schlachterübersetzung so: Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knecht oder Freier, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Und alle anderen Stellen in der Apostelgeschichte oder sonst irgendwo, die sich mit dem Bekommen des Heiligen Geistes zu tun haben, die sprechen niemals von einer Taufe oder etwas, was mit den Taufen zu tun haben könnte. Sie sprechen von dem Heiligen Geist bekommen. Wenn wir anfangen zu glauben, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Ja, da ist jeder einzeln für sich alleine. Sobald du anfängst zu glauben, wahrhaftig zu glauben, hast du den Heiligen Geist in deinem Herzen. Sie sprechen davon, dass der Heilige Geist erfüllt, den Gläubigen erfüllen kann. Das ist übrigens die einzige Tätigkeit des Heiligen Geistes, die mehrmals passieren kann. Alles andere passiert nur einmal mit einem Gläubigen. Ja, sei es die Versiegelung, die Salbung mit dem Heiligen Geist oder eben das Bekommen des Heiligen Geistes. Das ist alles nur einmal, wenn wir gläubig werden. Aber das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, das kommt immer wieder. Und das hat auch Bedingungen. Darauf möchte ich später eingehen. Nun, zum einen bedeutet es das, dass die Taufe des Heiligen Geistes keine Extra-Taufe, keine zusätzliche, wie soll ich sagen, Fähigkeiten mit sich zieht oder dergleichen mehr. Es ist nicht nötig, dass jemand nach seiner Wiedergeburt nochmal mit dem Heiligen Geist getauft werden müsste, um dann besondere Gaben zu bekommen. Das lesen wir einfach in der Bibel nicht. Das wurde nie praktiziert und es gibt auch keine biblische Grundlage, dass man das so praktizieren müsste. Aber es gibt noch eine andere Sache, die, finde ich, sehr viel wichtiger für uns ist. Gerade hier in 1. Korinther 12, Vers 13. Das Problem, das Paulus hier anspricht, das er im ganzen Korintherbrief anspricht, ist das Problem Einigkeit. Die Korinther waren zerspalten. Bei den Korinthern gab es dann auch unter der Ausübung der Dienste und ich sage jetzt mal Falschdienste, es ging um die Gaben, dass die alle irgendwie hoch hinaus wollten. Sie wollten gerne alle in Sprachen reden. Natürlich, wenn du eine übernatürliche Befähigung hast, stehst du immer im Rampenlicht. Dann schauen die Leute immer zu dir auf. Und das ist es, was wir Leute häufig wollen, dass man zu uns aufschaut. Das ist uns tief in unserem Herzen drin, in unserer Natur, dieser Wunsch danach. Selbst wenn wir Gläubige sind, ist unser Fleisch immer noch das, was Bewunderung haben möchte. Und Paulus sagt aber, dass nicht alle diese Gabe bekommen haben. Dass wir mit unterschiedlichen Gaben wie in einem Körper unterschiedliche Glieder sind, die sich gegenseitig helfen. Und die Betonung, die Paulus hier nennt, sagt, ist, dass er sagt, wir sind in einen Leib hineingetauft worden von einem Geist. Dieses Hineintaufen in einen Körper, also alle Gläubigen, die an Jesus glauben, zusammengenommen, nehmen und sie alle in einen einzigen Leib hineinbringen, als eine Einheit, ist das größte Argument dafür, alles zu tun, um in der Gemeinde Einheit zu leben. Einig sein ist die eine Sache, aber sich als Einheit zu sehen, mit Menschen, mit denen wir vorher vielleicht sogar verfeindet waren, sich als Einheit zu sehen, als mehr noch als Familie, also Einheit ist fast schon mehr als Familie, das geht ja schon in Richtung Ehe, sich so eins zu sehen, hat deswegen so hohe Bedeutung, weil der Geist uns eins gemacht hat. Und hier ist es, wovon Paulus spricht bei den Ephesern, dass wir die Einheit des Geistes bewahren sollen durch das Band des Friedens. Epheser Kapitel 4, Vers 3. Die Einheit des Geistes bewahren durch das Band des Friedens ist ein so hohes Gut, dass wir es bei uns ganz am Anfang in die Beitrittserklärung unserer Gemeinde hineingenommen haben. Ich zitiere, ich werde mich nach Kräften bemühen, für die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu arbeiten und zu beten. Für die Einheit des Geistes zu arbeiten und zu beten bedeutet, dass du alles in deiner Macht Stehende tust, um diese Einheit, die der Geist auf Pfingsten mit der Taufe, mit der Geistestaufe bewirkt hat, alle Menschen in einen Leib hineinzubringen, der zu Christus gehört, Christus das Haupt und wir der Leib, dass wir diese Einheit wirklich erhalten. Und das Band, das stärkste Band, womit wir das zusammenkriegen, Leute, ist nicht Argumente. Ist auch nicht Lehre. Und ich bin sehr der Meinung, dass eine richtige Lehre Not tut und wichtig ist. Und ich möchte dort auch keine Abstriche machen. Aber das Band für die Einheit ist Frieden. Und Frieden ist mehr als den anderen gewähren lassen. Frieden ist auch viel, viel mehr, als den anderen einfach stillschweigen zu erdulden. Das können alle Male nur vorübergehende Situationen sein. An Frieden muss man manchmal arbeiten. Da muss man manchmal die Lehre heranziehen und sagen, so steht's geschrieben. Und davon werden wir nicht abweichen. Und zum Frieden gehört, dass wir uns alle daran halten, diesen Friedensvertrag auch zu tun. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen. Die Einheit der Gemeinde hat das größte Argument darin, dass wir alle zusammen in einen Leib hineingetauft wurden. Und zwar nicht nur wir als Ortsgemeinde hier, sondern mit allen Gläubigen weltweit. Und ich bin auch der Überzeugung, wobei ich das jetzt nicht weiter ausführen möchte, aber ich bin der Überzeugung, dass dieses Hineintaufen in einen Leib einmalig auf Pfingsten damals geschah, circa 30 nach Christus, einmalig. Und da wurden alle Gläubigen der Gemeinden, Juden und Heiden, zusammen in einen Leib hineingetauft. Ob du damals gelebt hast und unter diesen 120 im Haus warst, oder ob du vor kurzem geboren wurdest und dich noch bekehren wirst. An die Jüngsten unter uns, die mich nicht verstehen. Alle Gläubigen, alle, die Christus, die Gott auserwählt hat, die wurden damals schon in die Gemeinde hineingetauft. Aber den Geist bekommen tut der Mensch erst dann, wenn er tatsächlich gläubig wird. Lass uns zum zweiten Punkt gehen. Das zweite Werk, das der Heilige Geist tut, ist, dass er die Gläubigen erfüllt. Nun, dieses mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, ist etwas, das wir Menschen insgesamt sehr oft anstreben. Nicht Menschen, sondern Christen. Als Christ wollen wir ja gerne mit Heiligem Geist erfüllt werden. Wir stellen uns dann vielleicht vor, dass wir dann ohne viel Zutun von eigener Kraft und Gehorsam automatisch alles tun wollen, was Gott will, und dass wir dann mit so viel Mut vorangehen würden, als wären wir gerade die stärksten Menschen, die zum Wettkampf in einen Wettring gehen. Lass uns doch mal beobachten, was war hier in dieser Geschichte? Wo waren die Jünger? Was haben sie getan oder nicht getan? Konnten sie etwas dafür tun? Konnten sie nichts dafür tun, dass sie so geisterfüllt waren, dass sie plötzlich mit anderen Sprachen geredet haben, dass sie plötzlich den Mut hatten, Christus zu bezeugen, während wir manchmal aussehen wie normale Menschen und schüchtern sind wie normale Menschen, wenn es darum geht, Christus zu verkündigen. Wir haben manchmal sehr viel mehr Mut, und jetzt passt auf, das soll eigentlich Ironie sein, beschreibt aber die Realität. Wir haben oft sehr viel mehr Mut, unsere eigene Überzeugungen von der Sichtweise der Welt und von politischen Systemen an den Mann zu bringen, als Gottes Sichtweise der Welt an die Menschen zu bringen. Das ist ein Kennzeichen dafür, dass wir immer noch ziemlich stark erfüllt sind von uns selbst, von unserer eigenen Überzeugung. Woher auch immer die kommt, das ist dann eine zweite Frage. Ich möchte mit euch also einige Beobachtungen teilen. Ich möchte mit euch vier Beobachtungen teilen, die vor der Erfüllung mit dem Heiligen Geist bei diesen Jüngern vorhanden waren. Und ich glaube, dass es nicht von ungefähr ist. Eine Beobachtung möchte ich mit euch teilen während der Erfüllung und dann mehrere Beobachtungen mit euch teilen, wie es nach der Erfüllung weitergeht. Und dann werden wir die Beobachtungen vor der Erfüllung und nach der Erfüllung miteinander vergleichen. Und hoffentlich werdet ihr ebenfalls eine Erkenntnis gewinnen, die euer Leben ein Stück weit prägen wird und die euch helfen wird, gezielter die Erfüllung des Heiligen Geistes zu erstreben. Eine Beobachtung ist, sie hatten eine Verheißung. Ich gebe zu, das habe ich aus dem Kontext. Und normalerweise nehmen wir ja nicht den Kontext, richtig? Stefan scheint nicht einverstanden zu sein. Doch, wir müssen immer den Kontext beobachten, den Kontext beachten, wenn wir korrekte, richtige Beobachtungen in eine richtige Reihenfolge bringen wollen. Langsam bleibt mir der Spucke weg. Also, sie hatten eine Verheißung. Jesus hatte ihnen klar gesagt, wartet in Jerusalem. Nach nicht vielen Tagen wird der Heilige Geist auf euch kommen und dann werdet ihr Kraft bekommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Aber jetzt erstmal geht nach Jerusalem und wartet. Sie hatten eine Verheißung. Das Zweite, was die Jünger gemacht haben, die zweite Beobachtung, sie waren gehorsam. Was haben sie gemacht? Ob ihr es glaubt oder nicht, aber die sind tatsächlich nach Jerusalem gegangen und haben dort gewartet. Und gehorsam sein ist so logisch. Ich meine, wenn Gott sagt, tu das und dann wirst du bekommen, dann ist es so logisch, das zu tun, um das zu bekommen. Und ich frage mich immer wieder, wieso machen Menschen das andauernd nicht? Und dann tun sie das nicht und bekommen nicht und sind total verwundert und fragen, was soll ich denn machen? Ja, tu doch das, was dir gesagt wurde. Also die zweite Beobachtung ist, sie waren gehorsam. Und ich bitte euch, denkt nie, dass die Erfüllung mit Heiligem Geist nur ein passives Ereignis an dir wäre und dass dein Gehorsam dort keine Rolle spielt. Das gibt's einfach nicht. Ich nehme es vorweg, es ist passiv. Du kannst dich nicht mit Heiligem Geist erfüllen, sondern es passiert mit dir. aber das, was hier voranging, war Gehorsam der Jünger. Ich möchte eine dritte Beobachtung teilen. Sie war für mich übrigens neu. Und sie ist wiederum das, was mein Leben tatsächlich ein Stück geprägt hat. Nicht, weil das mich die Wahrheit an und für sich neu für mich war, aber war nochmal ein Unterstreichen und ein mit Gelb Unterlegen von dieser Wahrheit, sie wirklich zu leben im Leben. Und ich habe auf mich geschaut und gemerkt, ja, ich erlebe das tatsächlich. Also die dritte Beobachtung ist, sie waren in Gemeinschaft. Und diese Beobachtung hat mich dazu geführt, doch mal einfach die anderen Stellen, die mit dem Heiligen Geist zusammenhängen, zu untersuchen, wie oft kommt dort Gemeinschaft vor, dieser Aspekt des Zusammenseins. Und das hat mich erstaunt. So ziemlich alle. Je nachdem natürlich, wie weit wir es fassen, wenn einfach irgendwo der Heilige Geist erwähnt wird oder erfüllt mit Heiligem Geist, nicht jedes Mal immer. Zum Beispiel, wenn dort gesagt wird, während Stephanus sich verteidigt vor dem Hohen Rat, erfüllt vom Heiligen Geist, sah er Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sagt das dann auch, ganz mutig. Und dieser Mut hat ihm dann das Leben gekostet. Da kann man ja von Gemeinschaft so ein bisschen unterschiedlich sprechen. Ich meine, er war ziemlich schlechter Gesellschaft. Aber er hat sich nicht von ihnen abfärben lassen. Wenn wir jetzt aber den Kreis ein bisschen enger nehmen und sagen, dort, wo es um die Erfülltwerden, dass die Gemeinde erfüllt werden soll, dort, wo gelehrt wird, was wir tun sollen, um Erfüllung zu bekommen, all diese Stellen, wenn wir die einmal mitnehmen, nicht nur eine geschichtliche Beschreibung, dann haben die alle tatsächlich mit Gemeinschaft zu tun. Wir könnten in Apostelgeschichte 1 sehen, das ist die Beobachtung, Apostelgeschichte 2, Vers 1, sie waren alle einmütig beisammen. Jetzt könnten wir schauen, Epheser 5, 18 bis 21 spricht davon, wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden können. Und das sind auch die Auswirkungen. Und dort gibt es zweimal das Wort einander. Werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander. Wenn du alleine bist, wie willst du dann zueinander reden? Und dann heißt es dort weiter, Vers 21, einander unterordnend in der Furcht Christi. Zweimal das untereinander und das einander. Und dieses einander sagt uns, dass es nicht ein alleine sein und etwas erreichen ist, sondern etwas gemeinsam tun. Man könnte sogar sagen, dass du verantwortlich dafür bist, wie weit dein Bruder und deine Schwester eine gewisse Geisterfüllung bekommen können. Nicht alleine verantwortlich, aber mitverantwortlich. Wenn wir zueinander reden, dann bin ich in Bezug auf diesen Teilpunkt, das ist nicht alles, ich weiß, aber in Bezug auf diesen Teilpunkt bin ich darauf angewiesen, dass irgendjemand von euch kommt und mir mit dem Wort Gottes etwas sagt. Und eine vierte Beobachtung möchte ich mit euch teilen. Sie waren beständig im Gebet. Und ich möchte auch das Wort beständig ein Stück weit betonen. Aber in erster Linie geht es um das Gebet. Wir finden in der Apostelgeschichte 1, Vers 14 die Bemerkung, dass sie beständig, einmütig im Gebet und Flehen blieben, bis der Heilige Geist gekommen war. Aber später, Paulus lehrt die Epheser in Epheser 5, Vers 20, alle Zeit danksagend. Das ist auch eine Form des Betens. Alle Zeit danksagend hat was damit zu tun, mit dem Geist erfüllt zu werden. Und sie waren hier einmütig im Gebet zusammen. Lass uns diese vier wiederholen. Erstens Gehorsam. Zweitens, Gehorsam war das zweite. Verheißung, genau, Dankeschön. Verheißung, Gehorsam, dann Gemeinschaft und das Gebet. In Apostelgeschichte 2, in Apostelgeschichte 4 betet die Gemeinde, als sie die erste härtere Form der Bedrängnis bekommen hat. Und es wurde ihnen verboten, in diesem Namen noch zu irgendjemandem etwas zu reden. Dann trifft sich die Gemeinde zusammen und sie beten zu Gott. Und die Erde erbebt und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Nochmal. Und sie redeten das Wort freimütig. Wofür haben sie gebetet? Weiß das jemand so aus dem Stegreif? Wofür haben sie gebetet? Was war ihr konkretes Gebetsanliegen? Ja, freimütig das Wort Gottes reden. Dafür haben sie gebetet. Gemeinschaftlich dafür gebetet. Und sie wurden einmal mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt, um freimütig das Wort Gottes zu verkünden. Der Heilige Geist erfüllt die Gläubigen. Während der Erfüllung habe ich nur eine Beobachtung und das ist, sie taten nichts Besonderes. Es kam einfach und passierte. Sie konnten keinen Einfluss auf die Zeit ausüben, sie konnten keinen Einfluss auf den Ort ausüben, der war ihnen vorgegeben. Sie hatten gar nichts zu beeinflussen. Sie haben nur getan, was sie tun sollten und das war's. Der Rest kam von Gott. Es war ein passives Ereignis. Und Paulus lehrt übrigens genauso in Epheser 5, Vers 18, werdet erfüllt mit Heiligem Geist. Eine passive Sache. Also wir haben etwas in der Hand, wo wir im Gehorsam, im Gebet, in Gemeinschaft leben sollen. Das sind gewisse Voraussetzungen. Und trotzdem kannst du nicht beeinflussen, wann das Brausen über deinem Kopf kommt und dich plötzlich nach draußen katapultiert, wo du dich in der Straßenmission wiederfindest. Oder vielleicht auch einfach nur, so wie hier, eine Reaktion auf die Fragen der Leute. Ja, die sind ja nicht plötzlich rausgegangen und haben Straßenmission gemacht, sondern das Brausen auf diesem Haus hat die anderen Leute hier hingezogen und die haben dann auf einmal gemerkt, dass die nicht ganz normal auf Jüdisch sprechen, sondern jeder spricht die Sprache, die einzelnen Leute von ihrer kleinen, also von der Wiege auf können. Und sie haben sich verwundert und gefragt, was soll das sein? Und Petrus hat es erklärt. Später übrigens fast immer, die Apostelgeschichte ist fast durchgehend, bis auf die Missionsreise von Paulus, ist sie fast durchgehend eine Reaktion auf das Nachfragen der Menschen, auf das einfach nur Zeugnis geben bei der Gelegenheit, die sich ihnen bot. Diese Gelegenheiten waren mal sehr großartig, dass tausende Leute auf einmal zum Glauben kamen, mal so kleinartig, dass sie mit dem Leben dafür bezahlen mussten und das scheinbar gar keine Auswirkungen hatte. Die Beobachtungen nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sie lebten ihre Gabe aus. Sie haben andere Sprachen zu reden bekommen und das haben sie einfach gemacht. Ich weiß nicht, ob sie das bewusst gemacht haben oder ob es gerade so aus ihrem Mund herauskam. Das kann ich nicht sagen. Aber sie haben ihre Gabe ausgelebt. Jetzt dürft ihr fünfmal raten, was lehren die Apostel in den Briefen? Was sollen wir tun mit unseren Gaben? Sie ausleben, oder? Nicht verstecken. Treu damit dienen. Nicht einfach irgendwie, sondern treu damit dienen. Die zweite Beobachtung, die ich mit euch teilen möchte, ist, sie reden über die großen Taten Gottes. Man könnte sagen, das ist ein Lob Gottes, Gottes Ruhm verkündigen. Lob, Anbetung, das bringt uns auch wieder in Zusammenhang mit Gebet. Aber letztlich geht es darum, Gott zu verherrlichen. Sie haben die großen Taten Gottes, davon haben sie geredet. Was wir noch beobachten, die dritte Beobachtung ist, sie hatten keine Furcht. Sie hatten keine Furcht zur Verkündigung von Jesus, weil sie diese Kraft vom Geist hatten. Und ich glaube, dass sie keine Furcht vor der Verkündigung deswegen hatten, weil sie Gott mehr gefürchtet haben als Menschen. Und das war natürlich die Kraft des Geistes, die dahinter stand. Sie haben sich auf Gottes Wort konzentriert. Und diese Beobachtung ist mir deswegen so wichtig, weil wir es heute in großen Teilen der christlichen Welt erleben, dass diejenigen, die sehr stark mit der Geistesfülle und mit der Geistesleitung argumentieren, sich entsprechend umso weniger mit der Bibel beschäftigen. Wahrscheinlich wird niemand von den Christen bezweifeln wollen, dass diese Jünger auf diesem Pfingsttag nicht geistgeleitet und geistgeführt waren, dass sie nicht voll Heiligen Geistes waren. Sie waren es. Und sie waren es wirklich in bestem Vorbild. Weiß jemand, wie viele Zitate Petrus in seiner Predigt bringt? Und wie viel Erklärung? Ich habe die Worte nicht gezählt, aber das ist ungefähr fast 50-50. Es sind mindestens 3 Zitate von 3 verschiedenen Bibelstellen, die Petrus erwähnt. Seine ganze Predigt baut er erklärend auf das Alte Testament auf. Er war doch geisterfüllt. Wozu braucht er denn dann noch die Bibel? Gerade deswegen. Die Leitung des Geistes besteht nicht darin, dass sie dich ohne Bibel einen Weg lehrt. Der Geist kann das machen. Und wenn er das bei Menschen manchmal tut, sollen wir nicht sagen, das war jetzt nicht der Geist, das war ein falscher Geist. Auch der Heilige Geist leitet manchmal Menschen auf einen guten Weg, ohne dass sie die Bibel haben oder danach gefragt haben, obwohl sie die Bibel haben. Das kann er tun, wenn er das möchte. Aber grundsätzlich leitet er aus seinem Wort heraus. Und das ist sehr gut an dieser Predigt von Petrus zu beobachten, wie oft er sich auf das Wort Gottes bezieht, obwohl er hier vollständig geisterfüllt war. Und selbst Augenzeuge der Auferstehung von Jesus Christus ist. Und trotzdem argumentiert er sagt, wir sind Zeugen, wir haben das gesehen. Aber sein Hauptargument bezüglich der Auferstehung Jesu ist eine Bibelstelle aus dem Alten Testament. Die letzte Beobachtung, die 5., die sehen wir nicht in unserem Text, die entnehme ich wieder dem Kontext. Nachdem die vielen Menschen sich getauft hatten, Buße getan hatten und auch den Heiligen Geist bekommen hatten, hatten sie alles gemeinsam. Sie waren eine Einheit, ein Leib. Da ist wieder der Aspekt der Gemeinschaft, der dort hervorkommt. Dafür ist die Jerusalemer Gemeinde übrigens bis in die heutigen Tage bekannt, alles gemeinsam zu haben. Ich glaube, dass Gott in seiner Gnade einen Präzedenzfall geschaffen hat, eine Gemeinde mit so viel ungewöhnlicher Geistesfülle gesegnet hat, dass sie an einem Ort eine kurze Zeit etwas gezeigt hat, was wir in alle Ewigkeit miteinander leben werden. Das, was wir heute nicht mehr hinkriegen, noch nicht mal, wenn der Staat den Kommunismus mit Gewalt einführen möchte, schafft er es, dass alle gleich etwas haben. Jeder gibt dem anderen ab und es gehört uns allen gemeinsam. Das kriegen wir Menschen fast nicht hin. Selbst eine gute Familie schafft es häufig nicht und die Kinder streiten sich, das ist meins, das ist meins. Wir schaffen es nicht. Selbst unter Gläubigen ist es schwer zu sagen, wir haben alle alles gemeinsam, ohne dass Neid und Besitzansprüche und solche Dinge entstehen. Damals hat Gott ein ganz besonderes Fenster geöffnet in die Ewigkeit, wo wir wirklich alle miteinander alles teilen werden. Und wir werden nicht sagen, das ist meins und das ist deins. Wir werden teilen können, wie wir es mit den liebsten Menschen teilen. In Summe merken wir, dass es vorher und auch nachher immer noch den Aspekt der Gemeinschaft gibt. Es gibt den Aspekt des Betens und es gibt den Aspekt des Wortes Gottes und den Aspekt des Gehorsams. Das sind alles Dinge, die haben sich grundlegend vor und nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht verändert. Es zeigt uns, dass wir auf der einen Seite eine Eigenverantwortung haben, gehorsam zu sein, gemeinsam den Weg zu gehen, auch gemeinsam ins Gebet zu gehen und uns immer wieder auf das Wort Gottes zu konzentrieren. Und gleichzeitig zeigt es uns aber auch, dass der Heilige Geist umso mehr genau das benutzen kann, um es zu vervielfältigen, um uns Kraft zu geben, ohne Furcht hinauszugehen und Jesus als den Messias zu verkündigen. Das gibt uns einen sehr großen Auftrag als Gemeinde miteinander. Wenn wir Erfüllung haben wollen mit dem Heiligen Geist, ist es auf der einen Seite jedermanns eigene Verantwortung, im Gehorsam zu leben, im Wort Gottes zu leben, in Dankbarkeit zu leben, auch mit Gesang entsprechend dabei zu wirken. Wobei das, was die Bibel hier oft spricht, ist, das Wort Gottes zu singen. Aber es ist auch eine gemeinschaftliche Aufgabe. Du bist für deinen Bruder und für deine Schwester verantwortlich, mitverantwortlich. Ich möchte das dritte Werk des Heiligen Geistes anschneiden. Der Heilige Geist gibt Gaben. Und darüber werde ich heute nicht viel reden. Ich möchte vier Wahrheiten über die Gaben des Heiligen Geistes nennen, die wir aus diesem Text herauslesen können, aber ich werde jetzt nicht in die Tiefe gehen. Das erste ist, die Gaben werden vom Heiligen Geist gegeben. Das ist eindeutig. Ich denke, darüber müssen wir auch nicht diskutieren. Die zweite Wahrheit, die wir hier in diesem Text finden, ist, dass die Gaben vom Heiligen Geist souverän zugeteilt werden. Es heißt hier in dem Vers 4 am Ende, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Der Geist hatte souveräne Kontrolle, wer von diesen Jüngern welche Sprache sprechen konnte. Sie hatten kein Mitsprache und kein Wahlrecht. Der Geist hat die Gaben so gegeben, dass der Nutzen von dieser Gabe bei den anderen lag, nicht bei demjenigen, der die Gabe hat. Später formuliert Paulus daraus das Prinzip an die Korinther, dass die Gaben uns zum allgemeinen Nutzen verliehen werden. Wenn du eine Gabe hast, ist sie nicht dazu da, damit du dich durch diese Gabe erbaust, sondern damit ein anderer durch diese Gabe erbaut wird. Es soll den anderen zugutekommen. Und die vierte Wahrheit, die wir hier über die Geistesgaben entdecken, ist, die Gabe dient zur Verherrlichung Gottes. Schaut einmal in den Vers 6. Als die Leute zusammenkommen, Vers 11. Wir hören sie in unserer Sprache die großen Taten Gottes verkündigen. Die Gabe dienen zur Verherrlichung Gottes und das ist auch das, was Petrus in 1. Petrus 4 sagt. Wir könnten vielleicht zusammengefasst sagen, das Ziel des Gebrauchs der Gaben ist immer Gottes Ruhm. Die Geistesgaben sind geschenkte Befähigungen, die du dir nicht erarbeitet hast. Und der rechtmäßige Gebrauch dieser Befähigung ist für andere nützlich und verherrlicht Gott. Geistesgaben sind also geschenkte Befähigungen, die du dir nicht erarbeitet hast. Und der rechtmäßige Gebrauch dieser Geistesgaben, dieser Befähigung, ist für andere nützlich und verherrlicht Gott. Und wir sollten das als Maßstab nehmen, wenn wir darüber nachdenken, was ist meine Begabung. Manchmal sind die Gaben, die wir haben, in einem anderen Bereich zu finden, als wir vielleicht wünschen oder dachten. Und häufig ist unser Wunsch auch das, in welche Richtung wir denken. Was ist unsere Verantwortung mit den Gaben? Wir sollen gute Haushalter der Gaben sein. Jede Gabe, alles was du hast, ist ein kleiner Teil von dieser herrlichen Gnade Gottes. Und du sollst diese Gnade Gottes durch deine Gabe deinem Nächsten zukommen lassen, damit er spürt, damit er die Gnade Gottes durch das Ausüben deiner Gabe spürt und erlebt. Und darin sollen wir gute Verwalter sein. Und ein Verwalter veruntreut seine Gabe, wenn er sie für sich einsetzt und nicht im Sinne des Besitzers, also von Gott, der die Gaben gibt. Und nun lass uns noch zum Schluss das vierte Werk des Heiligen Geistes anschneiden. Der Heilige Geist überführt von Sünde zur Buße. Vor 4 Jahren habe ich am Pfingsten, damals hatten wir auch ein Tauffest, diesen Punkt besonders stark hervorgehoben, weil auch die Predigt ja in diese Richtung geht. Diese Predigt geht in die Richtung, dass sie Buße tun sollen, weil sie Jesus, den Messias, ans Kreuz geheftet haben und ihn verworfen haben. Der Heilige Geist überführt von Sünde zur Buße. Ich möchte heute nicht viel darüber reden. Aber wir sehen im Kapitel 2 4 Ereignisse dieses Wirkens des Heiligen Geistes. Er gibt Sünden Erkenntnis. Er öffnet Menschen die Augen, dass sie verstehen. Er führt zur Umkehr, das ist die Buße, eine veränderte Gesinnung, das ist das, wovon die Propheten geschrieben haben, dass wir ein verändertes Denken bekommen wollen, damit wir wollen, was Gott will, damit es unser Wunsch ist, Gott gefallen zu wollen und wir uns nicht nur dazu quälen müssen, obwohl nichts in unserem Herzen danach verlangt, Gott gefallen zu wollen und seinen Willen tun zu wollen. Er schenkt diese Umkehr. Der Heilige Geist führt aber auch zum Bekenntnis. Und das Bekenntnis, der erste Schritt des Bekenntnisses ist die Taufe. Und sie wird immer wieder sehr eng zusammengebracht. Und ich habe auch beim letzten Mal vor 4 Jahren, ihr könnt euch bestimmt auch alle sehr gut an die Predigt erinnern, oder? Ich werde das jetzt aber nicht alles wiederholen, weil die Zeit fehlt. Aber das Bekenntnis ist wichtig. Wer immer wiedergeboren ist, sollte durch die Taufe dieses Bekenntnis leben. Und der Heilige Geist führt zu einer Heiligung, zu einem veränderten Leben. Das sehen wir eben auch nicht direkt an dieser Stelle, würde ich sagen, sondern eher im Kontext des ganzen Tages. Was willst du heute mit all dem Gehörten tun? Was willst du tun, um wirklich die Erfüllung des Geistes immer wieder neu zu leben? Wie willst du deine Gnadengabe einsetzen, ganz gezielt, um deinem Nächsten die Gnade Gottes spürbar zu machen? Allgemein könnte ich euch noch mehr sagen, aber was bringt es, wenn ich euch allgemeine Dinge sage und ihr es nicht ganz konkret in euer Leben hineinnimmt? Das für mich Wichtigste, was ich jetzt aus diesen Studien herausgenommen habe, was für mich auch ein Stück weit neu war, ist der Aspekt der Gemeinschaft. Gott hat uns in einen Leib hineingetauft. Er hat nicht vorgehabt, dass jeder alleine wachsen muss, dass jeder alleine dafür sorgt, dass der Geist erfüllt wird, dass jeder für sich alleine sich ernährt geistlich und dass er alleine erkennt, wie mannigfaltig und herrlich Gottes Gnade ist. Er hat uns in einen Leib hineingetauft. Auch das Erfülltwerden mit Heiligem Geist hat einen gemeinschaftlichen Aspekt. Und ich möchte euch ermutigen und auffordern zugleich, dass wir diese Einheit des Geistes in unserer Gemeinde durch das Band des Friedens und auch mit gegenseitigem Dienst und Ermutigung leben. Nicht nur daran glauben, dass es so sein sollte, sondern es tatsächlich leben. Und die erste Aufgabe, die ich jedem von euch geben kann, ist, euch schon mal zu überlegen, wie ihr bei Kaffee und Kuchen dem anderen die Gnade Gottes schön machen könnt. Oder irgendetwas Ähnliches in die Richtung, um Gottes Ruhm zu verherrlichen, um eure Gnadengaben auszuüben. Lass uns beten. Unser Vater im Himmel, du hast uns so, so sehr viel in deinem Wort über so viele Wahrheiten gegeben, dass es unmöglich ist, an einem Tag das alles zu verstehen. Selbst dort, wo deine begabtesten und gesegnetesten Diener manchmal 1-2 Jahre da waren, gab es immer noch genug, was sie lehren mussten. Und das zeigt auch ein Stück weit von deiner unendlichen Größe und Ewigkeit, die wir in alle Ewigkeit nicht werden erfassen können. Und doch gibst du uns die wichtigsten Sachen auf die Hand. Ich bitte dich, lehre doch uns als Gemeinde, jeden Einzelnen, dass wir das Erfülltwerden mit Heiligem Geist wirklich anstreben. Dass wir es tun, indem wir gehorsam sind deinem Wort, dass wir auch in Gemeinschaft bleiben miteinander, aufeinander hören, einander mitteilen. Dass wir lernen, unsere Gaben, die du uns gegeben hast, zum Nutzen für den anderen und zu deiner Herrlichkeit einzusetzen. Dass wir immer wieder uns auf dein Wort fokussieren und es lieb gewinnen. Vielleicht ist Gehorsam das, was uns am schwersten fällt. Auch dann gehorsam zu sein, wenn unsere Emotionen dagegen streiten. Aber hilf uns bitte, dass wir uns gegenseitig immer wieder
rausholen und einander helfen, dir ähnlicher zu werden und in diesem allen dich verherrlichen. Amen.